Eine Tiefkühlpizza gehört ja tatsächlich auch irgendwie dazu. Ich hatte vor den Spielen eine Tiefkühlpizza tatsächlich gegessen.
Ehrlich?
Ja. Weil,
wussten das die Trainer damals?
Die wussten schon einiges bei mir. Ich habe ja auch gerne Cola getrunken, das war ja kein Geheimnis. Aber solange man irgendwie dann seine Leistung bringt, ist es dann auch in Ordnung.
Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulawik.
Er ist einer der besten, beliebtesten und erfolgreichsten Stürmer der Werkself, Torschützenkönig 2013 und auch immer noch Rekordhalter im DFB-Pokal. In diesem Jahrtausend hat keiner so viele Buden in der ersten Runde gemacht wie er, nämlich ganze 12 Stück. Für den ersten FC Nürnberg unterwegs und für Bayer Leverkusen 444 Pflichtspiele, 162 Treffer und 75 Vorlagen. Nur Ulf Kirsten ist in der Werkself-Historie vor ihm und vor genau 2 Jahren hat er die Seiten gewechselt, ist jetzt Referent der Geschäftsführung Sport. Willkommen in Folge 13 hier bei Spitz auf Knopf. Stefan Kiesling, grüß dich.
Hallo, guten Morgen.
Stefan, Folge 13, eigentlich müsste das ja Folge 11 sein wegen deiner Rückennummer. Jetzt ist es Folge 13 geworden, diesen Monat gibt es auch Freitag, den 13. Bist du wie viele Fußballer abergläubisch?
Als Fußballer war ich es wirklich sehr. Also da habe ich immer alles mitgenommen, was mir dann gerade so passiert ist. Ich war immer links pinkeln auf der Toilette. Ich habe mir immer erst den rechten Stutzen angezogen, danach den linken. Also es war wirklich ganz viele Abläufe, die irgendwie immer gleich waren und die ich beibehalten habe. Jetzt ist es mir eigentlich egal.
Okay, also sehr viele Marotten, wie ich gerade so merke. Wie geht's dir ansonsten jetzt? Wie ist die momentane Situation? Laune ist ja bei dir gut. Gestern 4:2 gegen Freiburg gewonnen.
Doch, da geht's einem gut. Mir persönlich geht's auch gut. Gesundheit ist ja vor allem in den Tagen jetzt irgendwie mit das Wichtigste und da ist alles im grünen Bereich.
Wir sitzen gerade in der Bay-Arena, quasi in deinem Wohnzimmer, in einer schönen großen Loge, können deswegen Abstand halten und ich habe den perfekten Blick an dir vorbei in die Bay-Arena. Sieht auf jeden Fall gut aus, das muss ich genießen. Wir haben jetzt so 3 Stunden angesetzt für den Podcast, 3 Stunden kann ich mir jetzt diese Aussicht hier angucken. Momentan beschäftigt ja viele die Situation mit Geisterspielen, generell die gesundheitliche Entwicklung. Wie handhabt ihr das? Ist natürlich wichtig für euch, ihr werdet regelmäßig getestet und haltet euch natürlich ebenfalls an alle Regeln, die es da gibt.
Ja, du hast es eigentlich gerade schon angesprochen. Wir haben natürlich viele Auflagen, auf die wir achten müssen. Das sind A, natürlich erstmal die Tests, die regelmäßig stattfinden werden, vor allem mit Euroleague auch noch, mit den internationalen Spielen. Das sind dann nochmal ganz andere Auflagen, die sind nochmal schärfer sozusagen. Und da wir dann natürlich alle 3-4 Tage spielen, kommt da immer einiges auf uns zu. Und die Jungs haben schon auch natürlich zu knappern. Also es ist alles nicht so einfach, vor allem weil auch das Privatleben dann noch so ein bisschen eingeschränkt ist. Und jeder ist dann froh eigentlich, wenn irgendwann mal wieder Normalität einkehrt.
Mhm. Erinnerst du dich dann zurück, wie das bei dir als Fußballprofi gewesen ist? Zum Beispiel, wenn ich an den Podcast von Toni Kroos denke, der gesagt hat, es ist sehr, sehr entspannter bei Real Madrid, wenn du nach den Spielen direkt nach Hause kannst. Bei Bayern München gab es immer ein Bankett nach internationalen Spielen.
Das haben wir hier natürlich zu Hause nicht. Meistens ist es immer bei Auswärtsspielen gewesen, wobei bei uns auch das relativ ruhig war sozusagen. Es gab einmal in der Saison auf jeden Fall eins, ob das dann nach der Gruppenphase war oder vielleicht im Achtelfinale, Viertelfinale, je nachdem, ist es dann schon auch vorgekommen. Und an sich dann war das auch schon manchmal, je nach Stadt sozusagen, auch ein echt schönes Erlebnis.
Bevor wir da in die Tiefe gehen, Stefan Kiesling als Fußballer und eben jetzt, der die Seiten gewechselt hat, wollen wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Wir starten mit der ersten Rubrik, entweder oder. Du musst dich jetzt zwischen diesen beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden, so schnell es geht.
Alles klar.
Wir starten mit Bamberg oder Leverkusen.
Ja, ganz klar, eigentlich Leverkusen. Also ich bin in Bamberg groß geworden, meine Familie lebt da. Aber ich bin jetzt seit fast 15 Jahre sind es jetzt hier und ganz klar Leverkusen.
Mhm. Anruf oder Sprachnachricht?
Sprachnachricht.
Wie lang ist deine längste Sprachnachricht gewesen?
Ich habe eigentlich nicht so lange. Ich bin dann eigentlich doch immer schneller unterwegs. Ich habe einen Freund, Schöne Grüße daher, der egal was er hat, auf jeden Fall 2 Minuten braucht und ich spule dann schon immer vor und meine Antwort ist dann immer sehr, sehr kurz, weil ich dann sage, schau, geht auch so schnell.
Nächste Frage, Videobeweis, ja oder nein?
Ja, mittlerweile ja. Warum? Weil ich denke schon, dass jetzt dadurch auch einfach die Fairness so ein bisschen groß geschrieben wird in der Hinsicht, dass einfach keine Fehlentscheidungen mehr getroffen werden. Natürlich gibt es immer wieder Diskussionen, vor allem bei Handsituationen oder so, aber im Großen und Ganzen sind die Situationen eigentlich klar.
Jetzt bin ich gespannt. Stadionwurst oder 5-Sterne-Restaurant?
Ich hatte früher immer die Stadionwurst auf jedem Dorfplatz sozusagen
ausprobiert. Mit Senf oder Ketchup?
Mit Senf, ganz klar. Und daher für mich ganz klar gehört zum Fußball die Stadionwurst.
Camping oder Hotel?
Beides. Auch natürlich Hotel, also und guter Urlaub, den braucht man. Man muss sich da mal auch entspannen, aber wir haben das leider dieses Jahr nicht geschafft, aufgrund natürlich der Situation. Aber letztes Jahr haben wir das erste Mal, ein Freund von mir und sein Sohn und mein Sohn, wir sind so viertel sozusagen campen gewesen und das war wirklich, wirklich sehr schön. Und das wollten wir eigentlich beibehalten und das werden wir auch tun.
Hat was mal ein bisschen minimalistisch, dann wird man nicht so umsorgt, muss irgendwie selber so ein bisschen auf alles achten und kann diesen Luxus natürlich gar nicht genießen. Du als Fußballer hast ja auch ganz andere Seiten kennengelernt und ich finde es echt spannend, dass du sagst, Camping mache ich auch. Einfach mal nah an der Basis und dann einfach mal so 3 Kilometer zur nächsten Toilette laufen.
Ja, also ich finde das einfach schön. Wir haben auch mit so einer Männergruppe, wo wir einmal im Jahr Wochenende wegfahren und da waren wir auch, da hatten wir schon vom Camping bis natürlich mal ein Ferienhaus, alles dabei, aber wir ziehen das voll durch.
Dimitar Berbatov oder Ulf Kirsten?
Ulf Kirsten, also mit Berbo habe ich jetzt selber nie gespielt, gegen ihn 2-mal gespielt, aber Ulf ist natürlich einfach eine große Legende mit und ich kenne ihn persönlich sehr gut, daher Ulf Kirsten.
Jeans oder Jogginghose?
Ich bin schon eher der Jogginghosentyp, aber auf der Arbeit kann ich natürlich schlecht jetzt damit auftauchen. Kommt nicht so gut. Daher natürlich beides.
Und die letzte Frage, Manager oder Spieler?
Spieler. Warum? Weil Spieler, es gibt eigentlich nichts Besseres, als da unten auf dem Platz zu stehen. Und die Leidenschaft, die man hat, auszuüben. Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit, irgendwann ist man zu alt und dann muss man andere Wege einschlagen und das mache ich jetzt gerade.
12 Jahre hast du hier gespielt bei Bayer Leverkusen, bist dem Verein auch danach treu geblieben. Würdest du sagen, dass Bayer Leverkusen für dich zu einer zweiten Familie geworden ist?
Ja, doch. Also umsonst wäre ich nicht so lange hier geblieben, auch bei dem einen oder anderen Angebot vielleicht. Und ich habe mich hier einfach pudelwohl gefühlt. Meine Kinder sind hier geboren in Leverkusen, beide im gleichen Krankenhaus. Und es hat sich einfach was entwickelt in den letzten Jahren. Und daher bin ich schon zufrieden, so wie es ist. Oder mit mir natürlich persönlich auch. Ich habe mir auch nie Gedanken gemacht gehabt, irgendwie, was wäre, wenn es damals vielleicht mit dem Hannover-Wechsel geklappt hätte oder wie auch immer. Denn es ist einfach so gekommen, wie es ist und das ist eigentlich gut so.
Das heißt, du bereust auch keine einzige Entscheidung. Du guckst jetzt nicht zurück und denkst wirklich, hätte ich das und das mal gemacht oder wäre ich bei dem und dem Verein ein bisschen länger geblieben, wenn ich zurückblicke. Du warst ja wirklich 13 Jahre bei deinem Jugendverein in Bamberg, 5 Jahre Nürnberg und 12 Jahre Leverkusen. Das spricht ja schon sehr für Kontinuität. War dir das auch wichtig? Ist das auch so ein Charakterzug von dir, Treue, dass du auch Sachen durchziehst und nicht bei der erstbesten Gelegenheit vielleicht irgendwas anderes machst?
Um eigentlich eine kurze Antwort zu geben, würde ich sagen, ja, ganz klar, weil für mich, das ist einfach nichts für mich, irgendwie ständig was Neues kennenzulernen. Und ich bin, auch wenn ich im Restaurant bin und hat mir geschmeckt, dann gehe ich immer wieder gerne dahin zurück und habe da eben so meine Stammlokale. Daher bin ich dann einfach oder bin einfacher gestrickt dadurch. Deswegen habe ich mich hier einfach auch, also es muss natürlich auch passen. Ich habe mich hier wohlgefühlt. Das kommt natürlich auch dazu. Ich habe gespielt. Das war auch wichtig. Hätten diese Faktoren natürlich auch nicht irgendwie zusammengepasst. Mhm. Wer weiß, was dann passiert ist. Es ist irgendwie immer so, ich sage das immer auch so gerne mit dem Stau, wenn man einen Stau, ich bin auch so ein gerne, wo ich dann immer einen Stau umfahren möchte. Mhm. Weißt du im Nachhinein, ob es richtig war oder nicht? Nein, das tust du nicht. Daher, keine Ahnung, deswegen denke ich überhaupt nicht zurück.
Das heißt, du bist jetzt nicht der Typ, der Sachen ausprobiert, irgendwie der Abenteurer?
Also mit doch Stau umfahren ist natürlich was auszuprobieren, aber weiß ich nicht. Also nein, dann doch eher, also ich habe da meine Abläufe, die gehe ich gerne durch. Und wenn dann Freunde oder Familie dann schon mal kommen und möchten irgendwas Neues ausprobieren, es dauert immer ein bisschen, bis ich mich dann überwinde, das auf jeden Fall, ja.
Wenn du sagst so, du hast dein Restaurant gefunden, da schmeckt's, da gehe ich jetzt weiterhin, wahrscheinlich mit Klamotten ähnlich, die und die Marke, die und die Größe sitzt, ich brauche nicht weiter gucken, da habe ich was Sicheres.
Ja, so eigentlich läuft das. Ich weiß, wo ich hingehe, ich habe einen Laden, da gehe ich hin, da kaufe ich meine Klamotten, ich habe ab und an mal vielleicht noch Online-Shopping, aber das war's dann. Und bei den Restaurants ist es ähnlich. Also da hast du deine 4, 5 Restaurants, wo du unheimlich gerne hingehst. Und das mache ich eigentlich dann auch.
Du bist in Bamberg ja groß geworden. War das immer dein Wunsch? War das dein Traum, Fußballprofi zu werden? Oder wie bist du dazu gekommen?
Ist eigentlich schwer zu sagen. Ich glaube, als Kind hat man irgendwie immer den Wunsch, so Fußballprofi zu werden. Vor allem, weil man natürlich dann selber Fußball spielt. Ich hatte dann in der Schule die Situation oder die Zeit, dass wir Praktikumswochen hatten und wir hatten damals Hauswirtschaftsunterricht und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht warum, aber es hat mir Spaß gemacht, das Backen und Kochen und ich wollte es gerne mal testen. Und dann habe ich als Bäcker sozusagen ein Praktikum gemacht, ich habe als Koch ein Praktikum gemacht und beides hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das Aufstehen war dann beim Bäcker doch ein bisschen
nachvollziehbar.
Und habe dann eben mich beworben beim Hotel, war das, ein 5-Sterne-Hotel in Bamberg, als Koch. Und wollte das dann eigentlich auch werden, beziehungsweise wurde auch zum Gespräch eingeladen, dass ich eben gerne meine Ausbildung da machen kann. Und im Endgespräch kam eigentlich dabei raus, dass er fragte mich so, was ich denn gerne in meiner Freizeit mache. Ich habe gesagt, ich spiele gerne Fußball und am Wochenende haben wir dann meistens Spiele. Und sagte, ja, kann sein, dass du mal auch ein Spiel aussetzen musst, aufgrund dessen, dass du auch arbeiten musst. Daraufhin bin ich aufgestanden und habe gesagt, nee, Koch ist dann doch nichts für mich und meine Mutter klärt dann den Rest und so war das dann eigentlich auch. Ich war damals 15 und habe dann zum Glück durch ein bisschen Vitamin B sozusagen beim Hydraulikunternehmen anfangen können als Lagerist und da habe ich im Prinzip ein bisschen meine Freiheiten gehabt, weil es dann gut geklappt hat, als ich dann von Nürnberg entdeckt wurde und ich nach Nürnberg gewechselt bin, dass ich beides miteinander verbinden konnte und als ich eigentlich nach Nürnberg gegangen bin, kam erst so mal wirklich dieser Gedanke, bist einen Schritt vielleicht näher rangekommen an Profifußball, vielleicht wird es doch irgendwas, aber ansonsten ist es eigentlich schon immer ziemlich weit weg.
Wenn ich überlege, dass du auch Koch werden wolltest, dass das eine Option für dich war, du hast ja auch irgendwann ein bisschen später ein eigenes Kochbuch herausgebracht, was ist denn dein Erfolgsrezept in der Küche, Stefan?
Dass ich so wenig wie möglich koche wahrscheinlich. ich komme leider wirklich kaum dazu. Und wenn, dann tue ich es eigentlich schon echt gerne und lasse mir dann auch ein bisschen Zeit. Klar, mit Familie zu Hause, dann haut man doch irgendwann mal schnell was in den Ofen oder auf dem Herd. Aber wenn man richtig Zeit hat, dann ist natürlich immer was unterschiedliches, Hackbraten, Lachs, frischen Lachs und so. Also da gibt es schon immer viele Möglichkeiten, wo man mit auch spielen kann, wo man ein bisschen variieren kann. Und das mache ich dann eigentlich ganz gerne. Aber also, dass ich so ein richtiges Lieblingsgericht habe, habe ich eigentlich nicht.
Hm. Profitierst du davon, dass du auch was Praktisches gemacht hast? Weil es gibt ja, vermute ich mal, viele Fußballer, die in dieser Bubble sind, die eben von diesem Leben drumherum gar nicht so viel mitkriegen. Und du hast ja wirklich angepackt als Lagerist, als Koch, du hast was Praktisches gemacht. Profitierst du auch oder hast du während der Karriere davon profitiert und jetzt immer noch?
Ich würde behaupten, ja. Also auf jeden Fall, weil schon was anderes. Ich hatte dann mit, wie alt war ich, 15, ja, wie gesagt, habe ich mal eigentlich schon mein eigenes Geld verdient gehabt. Und das war damals nicht wenig, ich glaube 700 Mark. Schon, da sieht man mal, wie alt ich eigentlich dann doch geworden bin, wenn man schon über D-Mark redet. Und also das ist schon was anderes, erstmal dann mit umzugehen. Und dann die Verbindung zwischen der Arbeit und dem Fußball, das damals auch war. Ich bin morgens um 7 auf die Arbeit gegangen, habe die Mittagspause extra durchgemacht, damit ich dann um 16 Uhr den Zug erwischen konnte, um nach Nürnberg zu fahren. War um 22.30 Uhr meistens zu Hause und das Ganze viermal die Woche. Plus das Spiel noch am Wochenende. Und da nimmt man schon einiges auf sich und weiß man dann auch schon, dass man auch für sein Ziel, was man dann irgendwann in dem Fall erreicht hat, auch hart genug gearbeitet hat.
Ich habe kurz zurückgerechnet, 15 warst du 1999, das heißt, es war knapp D-Mark, du hast fast schon Euro verdient, also es war dann echt so fast die Grenze, glaube ich.
Ja, genau, ich glaube ein Jahr später kam dann
der kurz, Euro, ne? Kurz nach der Jahrtausendwende, ja. Auf jeden Fall. Wie viel Glück gehört denn tatsächlich dazu? Man muss ja, wie du diesen Weg beschrieben hast, um in diesen Profifußballbereich zu kommen, es muss ja ein Scout dich im richtigen Moment sehen. Wie viel Glück gehört da tatsächlich dazu, neben dem Talent und dem Können?
Oh, ich glaube, ganz großes Glück eigentlich. In dem Jahr, ich war ja noch B-Jugendspieler und hatte eigentlich immer B- und A-Jugend gespielt. Also das heißt Samstag A-Jugend, Sonntag B-Jugend. Das war dann auch nicht immer so ohne. Und wir hatten, ich glaube es war damals das Derby, Eintracht Bamberg gegen FC Bamberg und mit der A-Jugend. Und da bin ich dann sozusagen, hatte ich ein gutes Spiel gemacht. Und der damalige A-Jugendtrainer von Nürnberg, Alois Reinhardt, hatte das Spiel gesehen und mich ein paar Tage später angerufen und mich gefragt, ob ich eine Woche zum Probetraining kommen möchte. Und da war schon natürlich auch Glück dabei, dass ich, wie gesagt, auch da mitgespielt habe und so. Das gehört da alles dazu. Ich hatte auch, das war eigentlich dann ganz witzig, weil ich hatte eigentlich in der Sommerpause davor, glaube ich, war das, habe ich bei Bayern München und VfB Stuttgart auch einen Probetag gehabt, also ein Training. Aber das war jetzt nicht so, dass die mich eingeladen haben. Da konnte man dann manchmal sich auch anmelden und ich wurde da jeweils eigentlich nicht genommen. Und in Nürnberg war es halt dann so, dass die Woche, ich hatte eigentlich nicht so ein gutes Gefühl, aber er kam dann nach der Woche zu mir her und hat gesagt, er würde mich gerne für die neue Saison in seinem Team sehen. Und warst du schon erstmal so happy, auch überrascht und hast dann natürlich erstmal gesagt, gut, ich muss das natürlich erstmal auch mit den Eltern abklären und alles. Und das habe ich dann getan und war dann einfach glücklich, dass es so geklappt hat. Und wie du schon sagst, also da gehört einfach Glück dazu, da gehört ein bisschen Talent dazu, da gehört Wille dazu, da gehört aber auch harte Arbeit dazu. Und diese Komponenten haben dann erstmal zusammengepasst, um erstmal, und davon reden wir erstmal in die A-Jugend reinzukommen, vom 1. FC Nürnberg.
Ist ja dann echt ein langer Weg, wie du sagst, ne, von der A-Jugend und irgendwann machst du dann auf dich aufmerksam, bist eben bei einem guten Verein und dann darfst du vielleicht auch mal in der ersten Mannschaft ran. Wenn du jetzt rückblickend auf deine Zeit zurückschaust, eben eine tolle Karriere, die du hingelegt hast, würdest du heute nochmal Fußballprofi werden oder würdest du, wenn dein Sohn jetzt kommt, sagen, mach das lieber nicht? Wie schaust du auf diese Zeit jetzt so zurück?
Also du hast mich vorhin gefragt gehabt, ob ich Manager oder Spieler sein möchte und dann habe ich Spieler geantwortet.
Genau.
Und das ist eigentlich immer so, wenn es die Möglichkeit gibt, diesen Beruf ausüben zu dürfen, zu können, weil eben diese ganzen Faktoren aufeinander passen, dann würde ich das immer wieder gerne machen wollen. Ob ich das jetzt meinem Sohn rate, ist dann natürlich immer so eine andere Geschichte. Natürlich würde ich ihm ich würde ihm nur das Beste wünschen und wenn er Profifußballer wird, dann soll er das auch tun. Meine Frau sagte immer, er soll Arzt werden.
Er soll Menschen, hat auch Zukunft, dieser
genau,
Beruf.
Soll Menschen helfen. Also das ist immer so eine ganz schwierige Situation. Er sagt dann wiederum, er möchte gerne YouTuber werden. Also
hat auch Zukunft, dieser
genau,
Beruf.
Genau, deswegen muss man eben abwarten, wo das Ganze hingeht. Also bin einfach froh, dass man gesund ist natürlich in der Hinsicht. Und er hat noch ein paar Jährchen Zeit, um seine Ziele in der Hinsicht zu verfolgen.
Wenn ich in die Bayer-Arena so reingucke, auch Fußball ist natürlich auch ein großes Gebiet, wo Menschen erreicht werden, wo es um Emotionen geht und wo es für viele ja auch eine zweite Familie ist. Für viele ist Fußball auch eine Religion. Also auch da ist es natürlich ein Bereich, der jetzt abseits von Kommerz und allem drumherum, was natürlich von vielen auch teilweise zu Recht kritisiert wird, es ist ein wichtiger Faktor. Und auch in dieser Zeit, in dieser Pandemie, hat dieser Fußball auch vielen so ein bisschen Ablenkung ermöglicht und viel gegeben wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass den Leuten auch einfach gut tut, am Wochenende Fußball schauen zu können. Jetzt natürlich mit den internationalen Spielen sogar schon fast wieder jeden Tag. Und natürlich vermissen wir die Leute im Stadion, die Fans im Stadion. Und das ist, glaube ich, überhaupt kein Geheimnis mehr. Also das ist eigentlich schon echt traurig, das eben nicht so zu haben. Aber wir können zum Glück eben den Sport, den wir alle lieben, noch schauen. Und wir im Team, in etwas kleineren Kreis, das Ganze natürlich noch mit allen Auflagen natürlich ausüben.
Hattest du als Fußballer ein Vorbild, jemandem, dem du nachgeeifert hast?
Nee, eigentlich nicht. Also es gab keinen. den ich so nachgeeifert habe in der Hinsicht. Ich hatte mit Dirk Nowitzki jemanden, sage ich jetzt mal, den ich auch ganz gut kenne, wo ich ja auch beeindruckend war, wie er sein Leben so und seine Karriere so im Griff hat, beziehungsweise wie bodenständig er es auch ist. Und da kann man Vorbild sagen, dass er so einer ist. Und das habe ich auch immer versucht, so zu leben.
Ich glaube, Dirk Nowitzki ist auch ein sehr gutes Beispiel. Du bist ebenfalls sehr bodenständig, bist ein sympathischer Typ und hast auch als Fußballer viel, viel gearbeitet, geackert, bist viel gelaufen. Du warst auf jeden Fall auch ein sehr, ein Typ, der sich eingesetzt hat, der engagiert natürlich gewesen ist. Wie würdest du dich denn persönlich beschreiben? Was sind so deine wichtigen Charaktereigenschaften? Du bist neben eben dieser Bodenständigkeit auch jemand, der anpackt, der nicht wahrscheinlich drumherum redet und der einfach nur direkt macht.
Du hast es ja schon alles gesagt.
Ich wollte jetzt nicht die Antwort vorwegnehmen.
Nein, ich bin bodenständig, ich bin, glaube ich, ein ordentlicher Mensch auch, achte da schon auch viel drauf. Ich bin ein ruhiger Typ oftmals, aber geht's um Spielen, kann ich dann doch auch ernst werden, sauer werden, aus der Haut fahren. Der Löwe in mir sozusagen, um auch immer die Spiele gewinnen zu wollen, egal ob es um UNO geht oder ums Fußballspielen. Ich bin nicht unbedingt ein spontaner Mensch. Das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen auch, dass man mal neue Sachen ausprobiert. Also ich bin dann schon eher so, versucht dann auf der einen Seite der ruhigere Typ zu sein, aber oft bin ich halt dann doch der überall gerne seine Meinung sagt und in der Runde gerne auch mal viel redet eigentlich und manchmal denke ich mir, hör doch einfach nur mal zu.
Aber das kommt bei den Leuten auf jeden Fall gut an. Du bist nach wie vor sehr, sehr beliebt. Ich glaube, eine Mitarbeiterin von Bayer Leverkusen hat mal gesagt, wenn die Einlaufkinder unten stehen zu deiner aktiven Zeit, wollen, glaube ich, alle 22 dann mit dir einlaufen. Das ist, glaube ich, das tatsächlich, was du ausstrahlst, was du auch eben an die Jüngeren dann direkt weitergibst, dass dann vielleicht, wir haben über Vorbilder gerade gesprochen, dass du vielleicht auch für viele dann ein fußballerisches Vorbild gewesen bist mit dieser Art und Weise.
Ja, dann bin ich natürlich stolz darauf, irgendwie das so, wie ich meine Karriere, mein Leben in der Hinsicht geführt habe, dass das hängen geblieben ist, dass das gut angekommen ist um ja eben für die Kinder auch ein Vorbild zu sein, klar.
Weißt du noch, was das größte Spiel für dich gewesen ist? An welches Spiel denkst du als Aktiver noch sehr gerne zurück, hier bei deiner Zeit in der Bayer Arena?
Eigentlich ist es eine ganz einfache Antwort, weil ich hatte A, natürlich einen persönlichen Erfolg dadurch und B, aber auch, ich habe den ja immer als Mannschaftstitel sozusagen gewertet und das war damals die Torjägerkanone zu gewinnen.
Das 2013 war das.
Genau, das war 2013 in Hamburg am letzten Spieltag und da, ich glaube kurz vor Schluss das 1-0 zu machen gegen meinen Freund René Adler und das hat irgendwie alles gepasst gehabt und das ist natürlich für mich persönlich auf jeden Fall eines der größten Spiele gewesen. Natürlich gehören da noch viele andere dazu, auch wenn man sagt, Niederlagen irgendwie nicht so, aber DFB-Pokal 2009, das Finale, war eines der schönsten Spiele in der Hinsicht, weil alles irgendwie so außenrum, dieses Flair an Finale.
Finale in Berlin, Olympiastadion, genau, also die Atmosphäre drumherum und dann das Spiel gegen Werder Bremen 0-1.
0-1, ja, durch einen verloren. Abgefälschten Schuss von Mesut Özil damals. Also, da gehören schon einige dazu. Hier ein Qualifikationsspiel gegen Lazio Rom, wo wir zu Hause 3-0 gewonnen haben. Aber auch das Spiel gegen Gladbach, wo wir hier am letzten Heimspiel vor der Winterpause 5-0 gewonnen haben und ich irgendwie an 4 Toren beteiligt war. Also da ein paar Sachen in den letzten 12 Jahren aktiver Spiel, also als aktiver Spieler waren schon, glaube ich, ein paar gute Spiele dabei.
Kategorisierst du dann auch und sagst dann nach dem Motto, das war das Beste, das war das Zweitbeste? Oder ist es dann auch so, dass du dann aus der Fülle eben das gar nicht rausziehen kannst und denkst, ich habe so viel erlebt, das wäre dem Moment, würde es dem Moment nicht gerecht werden, wenn ich jetzt sage, das war das Beste, das Zweitbeste? Weil wir haben ja darüber gesprochen, über 400 Pflichtspiele, da kommen ja viele zusammen.
Ja, aber ich glaube, dass es immer sehr unterschiedlich ist, weil es auf die Saison drauf ankommt, auf die Situation drauf ankommt. Und daher hat man am Ende mit Sicherheit zwei Hände voll an Spielen, die wirklich zu den Top 10 gehören und die man wahrscheinlich immer irgendwie mal wechselt.
2013 hast du angesprochen, die Torjägerkanone. Wir wollen das gar nicht groß vertiefen, aber wenige Zeit später, Anfang der kommenden Saison 2013, 2014, gab es den Moment mit dem berühmten Phantomtor, über das viele gesprochen haben. Wir haben über dein Image gesprochen, eben als ehrlicher Arbeiter, als Sympathieträger. Und anschließend dieses Spiel gegen Hoffenheim, dein Tor zum 2-0 beim 2-1-Sieg, wo der Ball vom Außennetz dann durch ein Loch dann doch reingefallen ist. Du konntest nichts dafür, dass dieses Tor zu Unrecht anerkannt wurde, wurde es aber trotzdem unter anderem dann auch im Netz angegriffen. Online war dann ganz viel los. Inwieweit ärgert einen das, wenn du das gar nicht selbst in der Hand hast und plötzlich Menschen über einen urteilen und Menschen einen fertig machen, die man gar nicht kennt und die dir das persönlich wahrscheinlich gar nicht sagen würde?
Nee, wahrscheinlich selber persönlich nicht, das stimmt. Es war, mir hat ja auch keiner vorgeworfen, dass ich derjenige war, der geköpft habe. Mir wurde ja meistens nur vorgeworfen, dass ich gelogen habe, dass ich gesagt habe, der Ball war im Tor, obwohl er ja eigentlich von außen reingegangen ist. Das Problem war aber, ich habe es nicht wirklich gesehen und wie alle anderen im Stadion auch nicht.
Und wo man dir auch keinen Vorwurf machen kann.
Nein, das nicht. Ich hätte mir damals vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass die Referees da in der Hinsicht noch eine kleine Minute gewartet hätte, um vielleicht doch noch irgendwie von außen einer sagt, nee, pass auf, der Ball war vom Außennetz ins Tor gegangen. Und das war aber nicht so. Es ging alles ziemlich schnell. Felix Brüch hat mich gefragt gehabt. Ich so, Felix, ich weiß es nicht, wie der reingegangen ist. Auf einmal liegt er im Tor und das war ja das Problem. Also ich sage immer so, damals wie bei Thomas Helmer, bei dem ersten Phantomtor, der Ball war definitiv nicht im Tor.
Genau.
Und das wusste auch jeder. Und da ist für mich so, das kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn da einer ein Tor pfeift, da wissen alle Spieler eigentlich, der war nicht im Tor. Das Problem war bei meinem Tor in dem Fall oder bei dem Phantomtor in dem Fall, dass der Ball halt im Tor lag. Und das war echt schwierig irgendwie. So, selbst wenn man ganz kurz so, hä, wie ist der jetzt drin? Wie ist der reingegangen? Und das war keine einfache Zeit. Mhm. Das stimmt. Ich habe immer versucht, irgendwie damit umgehen zu können. Wir haben es dann doch irgendwie geschafft, aber ich habe mich dann wirklich auch aus den Social-Media-Aktivitäten rausgezogen, hat es dann nochmal eine Zeit lang versucht gehabt mit Instagram, vor, ich glaube, 2 Jahren oder was. Aber ich habe dann so ein bisschen gemerkt, sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Und hatte dann nach der Weltreise, da haben wir noch alles begleitet, nach der Karriere, habe ich dann gesagt, nee, also ich möchte jetzt nicht mehr posten oder darauf achten, jetzt bin ich beim Basketball und ich muss noch ein Bild machen für Instagram. Also deswegen habe ich irgendwie mich auch spontan direkt entschlossen, ich mache einen Cut. Und das habe ich dann auch getan. Und damals ist da schon echt viel auf mich eingeprasselt und war auch keine einfache Zeit, ja.
Also deswegen hast du keine Social Media Accounts, aber kriegst wahrscheinlich natürlich trotzdem einiges mit, wenn jetzt Simon Rolfes, der überall aktiv ist, sogar auf LinkedIn beispielsweise, der da ganz, ganz viel postet und weitergibt. Das ist auf der einen Seite Arbeit, auf der anderen Seite eben die Reaktion, mit denen du dann nichts zu tun haben willst.
Ehrlicherweise kriege ich es gar nicht mit. Durch das, dass ich es ja selber nicht habe, kann ich ja natürlich auch nicht kontrollieren, wer irgendwie was macht. Meine Frau dann manchmal zu Hause sitzt und irgendwas schaut auf Instagram. Also ganz ehrlich, es interessiert mich gar nicht mehr so richtig, weil ich finde schon, dass man dadurch auch ein bisschen weniger an seinem Handy ist. Mittlerweile ist man ja doch immer an seinem Handy. Ich finde es aber gleichzeitig also auch nicht schlimm. Man arbeitet damit auch. Ich spiele auch manchmal eine Runde Candy Crush, um ein bisschen runterzukommen. Also das gehört dazu. Aber ich finde, man kann so viel Lukratives auch oder was Wichtiges mit dem Handy machen, ja. Und ich bin nicht der Instagram-Typ mehr.
Das und die Zeit einfach effektiv und nutzen natürlich auch. Genau. Und wenn wir uns die Bildschirmzeit mal vor Augen führen, das ist, glaube ich, echt krass, wie viele Stunden man da so vorm Handy sitzt. Da gibt es immer den überraschenden Moment, wenn man die Bildschirmzeit sich anguckt. Ich werde dir jetzt ein paar Begriffe hinwerfen und du sagst mir spontan, was du damit assoziierst, was du damit verbindest. Der erste Begriff, Eintracht Bamberg.
Ja, mein Heimatverein. Groß geworden, mein Opa hat ihn damals mit gegründet gehabt. Meine ganze Familie hat da eigentlich gespielt. Wir sind da wirklich groß geworden mit. Und als ich kurz nachdem ich nach Leverkusen gewechselt bin, ging es dann darum, dass nicht mehr so viel Geld da war und der Verein musste sich dann auch auflösen, beziehungsweise ist dann fusioniert mit dem Erzrivalen. Und seitdem heißt es FC Eintracht Bamberg.
Und dann gab es kein Derby mehr in Bamberg.
Nein.
Der nächste Begriff ist Name, Naldo.
Ja, mit Naldo habe ich, glaube ich, das ein oder andere heiße Duell gehabt auf dem Platz. Wir kennen uns sehr gut, haben uns vor 2 Jahren in Dubai getroffen gehabt. Als wir die Weltreise gemacht haben, haben wir uns da 2 Tage gesehen. Und unsere Kinder gingen gemeinsam auf die Schule, haben uns ab und an mal getroffen. Also es ist einer, der jetzt auch schon ewig hier ist. Und auch immer sympathisch ist und habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, also denk mal spätestens, wenn wir dann gegen Schalke spielen.
Richtig, seine neue Aufgabe, da ist er wahrscheinlich nicht zu beneiden, da bist du auch froh, dass du mit ihm nicht tauschen musst, vermute ich. Er ist jetzt Co-Trainer bei Schalke.
Ja, also ich glaube, da hat er wirklich einiges zu tun, aber er ist wirklich auch ein positiver Mensch, ein Sympathieträger und versucht da schon auch anderen Wind reinzukriegen und ja, mal gucken, vielleicht klappt es. Bis jetzt hat es leider aus seiner Sicht noch nicht wirklich geholfen.
Und als Fußballer weißt du, jede Serie reißt irgendwann einmal. Sind das auch Sätze, mit denen man sich selber dann motiviert als Fußballer?
Ja, ich hatte ja mal so eine, richtig gute Serie gegen VfB Stuttgart. Da konnte passieren, was wollte. Immer wenn wir gegen Stuttgart gespielt haben, habe ich getroffen. Und irgendwann ist sie gerissen. Ja, und es passiert einfach. Also genauso auch die Negativserien. Irgendwann reißen sie, wenn es dann schon wieder hieß, oh, der Kies, der hat schon seit 700 Spielminuten wieder nicht getroffen. Irgendwann reißt die Serie. Also daher, ich bin mir sicher, das muss man irgendwie so ein bisschen im Kopf haben.
Du hast die Weltreise zweimal angesprochen. Das ist, glaube ich, für viele auch ein Traum, die Welt zu sehen, andere Kontinente zu sehen. Was hast du da genau gemacht? Was habt ihr da gesehen?
Das war nach meiner Karriere. Wir hatten immer überlegt gehabt, was wir machen. Und wir haben gedacht, ach komm, wir fliegen einfach mal um die Welt sozusagen, um mal rauszukommen, um abzuschalten, den Kindern sozusagen auch die Welt natürlich zu zeigen. Die gehen beide auf eine internationale Schule und sprechen dadurch auch super Englisch. Da haben sie was voraus sozusagen, mir voraus in der Hinsicht. Und wir sind damals rechts rumgeflogen sozusagen über Singapur, Sydney, Australien allgemein, Hawaii, Kanada und Südamerika, haben wir da alles mitgenommen oder einiges mitgenommen und waren insgesamt 61 Tage unterwegs.
Also fast 80 Tage in 80 Tagen um die Welt. War das Ziel?
Nee, das nicht. Man wusste ja vorher, also es war vorher alles gebucht und geplant, daher gab es einen straffen Zeitplan. Ja. Man macht sich ja immer so von vornherein Gedanken, ach, wo möchtest du denn mal hin? Und ich wollte unbedingt auf so eine ganz kleine Insel, weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Da war es aber überhaupt nicht möglich, da irgendwie hinzukommen. Das war so schwer. Und da mussten wir das halt wieder rausnehmen. Dann haben wir lieber doch was anderes reingenommen. Dann hatten wir, ich glaube, Peru mit reingenommen. Und es war einfach unglaublich, da auch so auf dem Machu Picchu zu stehen und das irgendwie so mitzuerleben. Was ich ein bisschen bereue, ist, dass wir runtergelaufen sind. Das hat echt lange gedauert. Also daher, war einfach schön, diese Zeit, diese Erinnerung und natürlich auch die Bilder irgendwie immer wieder im Kopf zu haben. Mhm.
Auf jeden Fall eine mega Erfahrung, weil du vor allem als Fußballer oder eben jetzt in deiner Tätigkeit ja viel unterwegs bist, aber dann die Zeit gar nicht so genießen kannst. Du kriegst da gar nichts mit, wenn ihr jetzt ein Auswärtsspiel auch in der Euroleague habt. Du kriegst jetzt von der Umgebung dann kaum was mit.
Jetzt schon mal gar nicht. Jetzt dürfen wir uns nicht rausbewegen. Wie nennen wir es dann? Wir sind so in einer Blase drin sozusagen. Wir fliegen zusammen, müssen ins Hotel. Vom Hotel geht es ins Stadion und vom Stadion wieder entweder zum Flughafen oder wieder ins Hotel. Also keiner darf aus dem Hotel raus. Das ist nun mal jetzt so. Ist natürlich schade, aber wenigstens, wie gesagt, können wir diese Spiele umsetzen. Und du hast recht, ich bin viel unterwegs. Jetzt letzte Woche waren wir in Prag. Jetzt geht es nach Tel Aviv. Aber jetzt in Freiburg zum Beispiel hatte ich als erstes vorgehabt mitzufahren und bin dann doch zu Hause geblieben, um einfach mal dann doch auch die Zeit mit der Familie zu verbringen. Und das ist natürlich dann wiederum der Vorteil, dass man diese Dinge dann auch mal mit einschleusen kann.
Und das ist mehr als nachvollziehbar und so kannst du beides verbinden, wahrscheinlich ein bisschen auf Sky verfolgen, was natürlich Leverkusen macht, aber trotzdem hast du dann die Zeit zu Hause mit der Familie. Das ist ganz wichtig. Der nächste Begriff, Kochbuch, was verbindest du damit?
Ich hatte damals durch Facebook war es damals, ein Account, den wir auch mit einer Markenfirma zusammen so ein bisschen betrieben haben. Und da kam die eigentlich auf die Idee, hey, lass uns doch mal ein Kochbuch machen. Du kochst gerne, zwar nicht Zeit dafür, aber ich koche gerne. Und dann können wir das Ganze miteinander verbinden. Und das haben wir getan. Erfolgsrezepte hieß es. Und wir haben alles gespendet für eine gute Einrichtung hier in Leverkusen. Mhm. Und es kam, denke ich, gut an. Also das Ding ist ausverkauft gewesen. Das war auch gut. Wir mussten nochmal einmal nachordern. Dann waren die auch weg. Also bin ich schon dann auch irgendwie stolz darauf, dass es sowas mal gab und dass ich da irgendwie so mitwirken konnte. Jetzt habe ich so ein bisschen was mit dem Zweiten zu tun. Allerdings ist es vom Verein aus, von Bayer hier, haben die Mitarbeiter und auch ein paar Spieler, soll es jetzt zu Weihnachten auch was geben. Da gibt es sozusagen dann eine andere Auflage.
Ich glaube, ich hole mir eins. Ich nehme mir lange Zeit vor, irgendwie kochen zu lernen. Vielleicht klappt es jetzt auch im Lockdown light oder so.
Du, da ist auch eine Tiefkühlpizza dabei.
Das kann ich.
Bei meinem Kochbuch. Daher habe ich gedacht, es kommt ganz gut an.
Ein sehr sympathisches Kochbuch. Das gefällt mir. Das schreibe ich auf den Wunschzettel für Weihnachten, glaube ich, direkt drauf. Ja,
du hast mich vorhin nach Ritualen gefragt gehabt. Und eine Tiefkühlpizza gehörte tatsächlich auch irgendwie dazu. Ich hatte vor den Spielen meistens dann immer 2 Tage vorher eine Tiefkühlpizza tatsächlich gegessen.
Ehrlich?
Ja. Weil,
wussten das die Trainer damals?
Die wussten schon einiges bei mir. Ich habe ja auch gerne Cola getrunken, das war ja kein Geheimnis. Aber solange man irgendwie dann seine Leistung bringt, ist es dann auch in Ordnung. Nein, ich habe mich ja jetzt nicht in der Hinsicht ungesund ernährt, aber ich glaube, sowas gehört dann einfach mal dazu. Und ich hatte dann irgendwann mal, ich glaube, war alleine zu Hause, musste mir schnell was zum Essen machen, die Tiefkühlpizza gemacht, bin dann ab zum Training gefahren und ins Hotel und zum Spiel und habe, glaube ich, dann einen Doppelpack gemacht und seitdem gab es die Tiefkühlpizza, ja.
Ah, okay, das als Ritual. Du hast nach der Tiefkühlpizza doppelt getroffen und hast es dann durchgezogen.
Ja. Hat zwar dann ja nicht immer geklappt, aber zumindest habe ich die Tiefkühlpizza beibehalten.
Ja, und hier sieht man gar keine Tiefkühlpizza an, die du in deinem Leben gegessen hast. Das ist das Gute.
Das ist das Gute.
Das ist auf jeden Fall das Gute. Das heißt, was darf man als Fußballer sonst essen? Ich vermute mal, es gibt auch Ernährungsberater, es gibt Coaches, die Leute, die dir sagen, Montag bis Freitag, das ist der Plan, du darfst dann und dann essen. Wie sehr eingeschränkt ist das Leben dadurch? Wahrscheinlich wird es jetzt noch krasser sein als vor 20 Jahren.
Oh, eingeschränkt ist es eigentlich gar nicht so. Also mittlerweile, das hatten wir früher nicht so, oder da gab es es gar nicht so. Da haben wir dann, wenn wir zum Auswärtsspiel gefahren sind, kurz vor der Abfahrt noch irgendwo was zum Essen bestellt und haben das dann bekommen gehabt. Mittlerweile, Alex, unser Koch, der macht es gut. Es gibt Frühstück, es gibt Mittagessen, es gibt Abendessen, es gibt immer mal wieder was zwischendurch. Also da werden die Jungs schon wirklich gut beköstigt. Und ist auch immer bei Auswärtsfahrten dabei. Wo es jetzt mal ein bisschen kritisch wird, ist in Israel. Da muss man dann doch auf das eine oder andere achten. Aber gute Abstimmung, gute Kommunikation haben die das auch hingekriegt. Und daher ist das schon was Gutes auch, dass das jetzt eben jemand da ist, der sich auch dann in der Hinsicht um die Spieler kümmert. Mhm.
Würde das zusammenpassen? Du bist ja Fußballer und bist kulinarisch sehr aktiv und bewandert, dass du ähnlich wie deine früheren Kollegen Kevin Großkreuz und Lukas Podolski deine eigene Dönerbude, vielleicht kannst du ja dann ein gutes Restaurant aufmachen.
Ich hatte mal tatsächlich gesagt, ich mache mal eine Sportsbar oder sowas auf. Weil mir das so ein bisschen fehlt, wo man wirklich sagt, hey, da geht man hin, hat ein bisschen Stadionatmosphäre, sage ich jetzt mal, und man guckt da auch Fußball und kann auch ein paar Kleinigkeiten essen, was trinken logischerweise. Aber das ist dann, glaube ich, doch auch eine große Herausforderung und man muss einfach dahinter stehen und ich weiß nicht, ob ich dann wirklich auch schaffe, da jeden Tag im Laden dann zu sein und daher ist das erstmal aus meinen Gedanken gestrichen worden.
Aber dir würden sie die Bude einrennen, da bin ich mir sicher. Vielleicht für irgendwann können wir mal irgendwie auf die To-Do-Liste setzen.
Ich habe es zumindest nicht gestrichen, also das nicht. Also es sind natürlich Gedanken, die man irgendwie immer im Kopf hat, aber im Moment kein Thema sind.
Mhm. Einen Namen habe ich noch, Simon Rolfes.
Simon habe ich, bin 2006er gekommen und Simon, mit dem habe ich mich direkt gut verstanden gehabt. Weiß gar nicht, wer das damals gemacht hatte. Ich glaube, Hans-Peter Lehnhoff hat uns auf ein Zimmer gesteckt. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Aber dann waren wir echt 5-6 Jahre zusammen auf einem Zimmer, quasi jedes Heimspiel, jedes Auswärtsspiel miteinander verbracht und haben uns einfach auch gut kennengelernt. Es war eine schöne Zeit, bis Simon war der Erste, der dann ein Kind bekommen hat und irgendwann hat er gesagt, Gesi muss ein bisschen länger schlafen oder ein bisschen mehr schlafen, ich nehme ein Einzelzimmer und dann war ich auch dran als Vater sozusagen und dann haben wir beide ein Einzelzimmer gehabt, aber trotzdem haben wir als Spieler echt viel zusammen erlebt, viel durchgemacht, war echt eine schöne Zeit und jetzt ist er der Chef sozusagen und versucht auch immer alles anzupacken, hat immer viele schwierige Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, er wächst daher ganz gut in den Job auch rein.
Hat das Manageramt von Jonas Bold hier übernommen bei Bayer Leverkusen. Wie sieht so euer Arbeitstag aus? Ihr unterstützt euch ja gegenseitig und du gibst ihm möglicherweise auch einen Tipp und sagst, der und der Spieler könnte interessant sein. Wie kann ich mir so diesen normalen Tagesablauf vorstellen, neben den Spielen am Wochenende?
Eigentlich auch ganz normal. Also durch das, dass ich ja durch meine Art auch immer ein bisschen, ja, keine Ahnung, gut drauf bin, wie man es auch immer nennt. Und daher rede ich mit Simon natürlich auch ganz normal darüber und ich bin jetzt so für die Orga auch zuständig, für die Euroleague-Reisen vor allem. Und da hatten wir jetzt in den letzten Wochen natürlich auch viel zu tun, weil wir auch nicht vorreisen konnten. Das heißt, man musste alles über Telefon und E-Mail machen. Und da versuche ich ihn natürlich dann auch immer abzudaten. Ja, wir sitzen ab und an mal zusammen und quatschen natürlich über viele Themen. Und ja, er hat dann schon ein großes Aufgabengebiet, womit er sich natürlich dann auch immer beschäftigen kann muss. Und wenn er mal meine Hilfe braucht oder wenn er mal eine Frage hat, dann klopft es an der Tür und dann kommt er rein. Und genauso ist es umgekehrt auch. Also wenn ich irgendwas habe, dann scheue ich mich natürlich nicht, da einfach reinzustürmen und mit ihm dann über das Thema noch zu reden.
Wahrscheinlich nimmst du auch viel mit über Verhandlungen, über Gespräche. Das ist wahrscheinlich vieles, was man jetzt nicht aus dem Lehrbuch irgendwie sich aneignen kann, sondern Learning by Doing wahrscheinlich alles, dieser komplette Beruf.
Ja, Learning Teil. By Doing auf alle Fälle, wobei in den Verhandlungen und so weiter sitze ich noch nicht mit drin. Da habe ich auch echt noch ein bisschen viel außenrum zu tun und um jetzt dann da auch noch mit reinzuwirken. Daher, das kommt alles. Also ich habe jetzt, du hast es vorhin mal ganz kurz angesprochen gehabt, mein Lehrgang begonnen gehabt. Vor 2 Wochen ging der los.
14 Teilnehmer insgesamt, das heißt Theorie nimmst du jetzt damit. Genau. Der Lehrgang heißt Management im Profifußball vom DFB.
Genau, von DFB und der DFL zusammen. Und wir hatten da vor 2 Wochen den ersten Präsenztermin, haben uns mal alle kennengelernt und so. Also es war eine tolle Gruppe, hat Spaß gemacht, riesig Spaß gemacht und der geht jetzt über 18 Monate.
Und Christian Gentner ist dabei, Sascha Rieter, wer ist da noch dabei?
Marcel Schäfer, also die mit den drei oder gegen die drei habe ich ja auch jahrelang gespielt, auch teilweise zusammengespielt in der U21. Und das ist schon schön, da irgendwie wieder so zusammenzukommen und dann über natürlich auch sehr viele Themen im Fußball zu reden. Und das war schon in den ersten beiden Tagen sehr spannend, ja.
Ist auch quasi so ein duales Studium für dich. Du bist hier fest angestellt, arbeitest, kriegst ganz viel mit eben vom Alltäglichen und packst auch direkt an und kriegst die Theorie dann durch diesen Lehrgang mit und bist dann natürlich auf der anderen Seite nochmal theoretisch dann geschult.
Ja, es ist beides auf jeden Fall. Kann nie verkehrt sein. Ich bin ja dann noch immer mit der Meinung, die praktischen Sachen sind einfacher irgendwie zu lernen, als wenn man irgendeinen Ordner bekommt und man muss dann daraus lernen. Da tue ich mir immer ein bisschen schwer, aber gehört dazu und ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt oder auf mich.
Wie soll es für dich weitergehen? Was ist so dein Ziel? Worauf arbeitest du jetzt gerade hin?
Ich habe ja als Spieler habe ich mir so Steps irgendwie gemacht gehabt, keine Ahnung, erstmal 5 Tore zu schießen oder so und so viel gute Spiele zu machen oder also gehört irgendwie alles dazu. Und jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt die ersten 2 Jahre ein bisschen lernen, ich möchte das miterleben, was hier so im Unternehmen passiert, auch in den anderen Abteilungen. Jetzt habe ich meinen Vertrag noch bis 22 erstmal verlängert, um natürlich auch den Lehrgang auch durchzusetzen. Und gleichzeitig natürlich ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen hier. Das ist wichtig. Es geht so viel durch den Kopf irgendwie. Rudi hatte mal gesagt gehabt nach meinem letzten Spiel, wobei ich das immer irgendwie verneint hatte, ich soll doch unbedingt den Trainerschein machen. Und für mich war das erstmal kein Thema. Jetzt kommt das immer wieder so ein bisschen mehr auf im Kopf, wo man sagt so, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mal zumindest den Schein irgendwie zu machen. Ob man den vielleicht nebenbei macht, ob man den danach macht, das weiß ich nicht. Aber das sind so ein bisschen die Gedanken, die dann im Kopf rumgehen. Und mal gucken, wo es dann am Ende hingeht. Also ich nehme die Sachen gerne mit und ja, freue mich irgendwie so auf die Zeit.
In einem Interview hast du mal gesagt, du würdest, wenn überhaupt, nur U17 oder U19 Trainer werden, aber im Seniorenbereich gar nicht aktiv sein, weil U19, U17 Spieler noch lernfähig sind, weil sie noch viel mitnehmen und nicht satt sind möglicherweise?
Nee, aber so war es gar nicht gemeint. Also ich habe, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ich habe es gemeint, dass es ab U19, U17, U19 okay. Ich trainieren würde, weil ich schon, ja genau, das Gefühl haben würde, ich möchte den Jungs auch was Richtiges beibringen. Da geht es auch natürlich auch um taktische Dinge, um Abläufe, um Disziplin und also ganz viele Dinge, die irgendwie da dazugehören. Und das kann man natürlich schon machen, wenn man dann kurz mit einer Mannschaft hat, die auch, oder mit Spielern hat, die kurz vor der ersten Mannschaft stehen, vom Herrenspiel sozusagen. Ich glaube, da kann man denen schon ein bisschen mehr beibringen und so hatte ich das mal gedacht und wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo es hinführt irgendwann mal.
Wenn du dich jetzt einmal umdrehst und in die Bayer Arena einmal reinguckst, wie oft lässt du das auf dich wirken, nochmal dieses Erlebnis? Und ich vermute mal, hier und da, wenn du drin stehst in dieser leeren Arena, diese Fangesänge und die Atmosphäre, die es jetzt auch seit einigen Monaten in der Form leider nicht mehr gegeben hat, wie sehr zieht man auch da nochmal Motivation und auch da nochmal irgendwie Energie raus, wenn du jetzt hier arbeitest und rausguckst? Ich glaube, das ist natürlich ein Privileg, was du auch hast, dass du diese Atmosphäre hier genießen kannst von dem leeren Stadion.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich der Vorteil, dass man hier auch arbeitet und kurze Wege hat von den Büros. Ich muss gestehen, mich sieht auch zum Glück nicht so oft jemand, aber also ein, zweimal im Monat sitze ich irgendwo auf der Tribüne und klar, guck runter, ein paar Erinnerungen gehen durch den Kopf. Man stellt sich auch ein paar Sachen vor und hat ein paar Wünsche, ein paar Träume. Es gehört alles da dazu. Aber mich hat noch keiner gesehen, daher passt das. Ich habe zumindest noch keiner darauf angesprochen, dass Kisos, was hast du denn gemacht? Aber alles gut, also gehört dazu und es ist einfach schön, wenn man hier im Stadion sein kann.
Und das können, glaube ich, nur Leute nachvollziehen, die irgendwie einen Fußballbezug haben. Andere werden das, glaube ich, gar nicht verstehen können, was man damit verbindet, auch mit dem grünen Rasen und mit so einer Arena.
Nein, aber das sind ja ganz viele Sachen. Ist einer Briefmarkensammler, dann kann man wahrscheinlich selber erstmal nicht verstehen, was interessierst du dich jetzt für die Briefmarken? Ja. Genauso ist es eben auch in der Hinsicht, dass dann, wenn du da vor allem selber auf dem Platz unten gestanden hattest, wenn du weißt, wie es ist, wenn das Stadion voll ist, wenn die Fans einen nach vorne peitschen, dann ist das einfach ein unglaublich schönes Gefühl, was ganz Besonderes. Und diese Erinnerungen, die kriegst du einfach. Also die willst du gar nicht mehr aus dem Kopf kriegen, weil das einfach schön ist. Aber da erwischt man sich halt eben umso mehr, dass man dann öfters darüber nachdenkt. Und ja, ähnlich ist es eigentlich, wenn man ins Bett geht und beispielsweise, da kommt man ja immer irgendwie ins Grübeln und man denkt immer über Gott und die Welt nach. Und mir hat mal einer gesagt, ich soll mal so einen Zettel neben den Platz legen und mir diese Notizen aufschreiben. Aber ich habe gar keine Notizen, sondern bei mir sind es eigentlich eher immer so diese Gedanken. Jetzt wie gestern beispielsweise, als dann das Freiburg-Spiel war. Dann liegt dann im Bett, ist zufrieden, dass wir 4-2 gewonnen haben. Und gleichzeitig manchmal Gedanken darüber, was wäre gewesen, wenn die rote Karte für Sven gezählt hätte oder was wäre gewesen, wenn das und das passiert wäre. Und es sind immer so viele Gedanken, die dann irgendwie immer wieder aufkommen, wo man dann sich eigentlich unnötig manchmal macht, natürlich.
Durchs Aufschreiben vergisst man die dann, weil man das irgendwie losgeworden ist und irgendwo dann quasi schwarz auf weiß hat und dann können die Gedanken oder das Gedankenkarussell hört dann auf, sich zu drehen, vermute ich.
Ja, so wurde es irgendwie immer gesagt von irgendwelchen Psychologen, die Schlafpsychologen oder wie auch immer, die dann gesagt haben, man soll sich einen Zettel oder einen Notizblock oder wie auch immer neben dem Bett legen und dann seine Gedanken aufschreiben und oder manchmal hat man irgendwelche Ideen, die dann kommen und sagen, ach, das mache ich morgen. Aber da habe ich mich ja selber schon erwischt mit, dass man das einfach vergisst, wenn man morgens aufsteht. Egal was es ist. Und daher aufschreiben ist besser, aber wie gesagt, ich habe selber noch nie aufgeschrieben, daher muss ich erstmal den Zettel neben das Bett legen.
Man soll sich ja auch Träume aufschreiben, glaube ich, sagen auch viele, weil man dann irgendwie dann vielleicht intensiver irgendwann träumt, sich an Träume erinnern kann. Bist du jemand, der auch irgendwie merkt, ich träume viel, oder bist du auch der Typ, der es eher vergisst, der gar nicht mehr weiß, was er geträumt hat?
Ist beides. Ich glaube schon, dass es ja, schön ist, sich mal an Träume erinnern zu können und so weiter. Aber ich bin doch einer auch, der vergisst und das dann auch irgendwie schnell abhakt. Ja.
Letzte Frage, was Bayer Leverkusen jetzt betrifft, durch den Sieg gestern aus dem Mittelfeld raus auf Platz 4 in der Tabelle. Ist das auch das Selbstverständnis der Werkself oder was geht noch in dieser Saison?
Ja gut, wir haben jetzt 6 Spiele gespielt und 2 in der Euroleague. Also es geht noch einiges, es sind noch viele, viele Spiele vor uns. Wir haben natürlich ein straffes Programm auch vor uns. Wenn man jetzt sieht, die ganzen englischen Wochen, die auf einen zukommen, also da kommen schon echt wird viel abverlangt von den Jungs. Und da muss man einfach auch gut rauskommen. Das wird man sehen. Es war jetzt ein wichtiger Sieg, auch dran zu bleiben, auf dem Champions League Platz zu bleiben. Und ich bin gespannt. Also ich freue mich drauf. Die Mannschaft macht eigentlich so eine gute Entwicklung. Und das ist auch nicht immer so einfach. Ja, man verliert dann gegen Prag, auch in Unterzahl, schafft man es aber lange, eben, dass sie keine Chancen zu kreieren. Dann hast du sogar noch einen Elfmeter gehalten, dann kriegst du ein doofes Tor rein. Und dann spielst du in Freiburg, was immer unangenehm ist, liegst direkt 1-0 zurück, hast du Glück gehabt, dass du die rote Karte nicht bekommen hast, wobei das zu Recht war. Und auf einmal dreht sich ein Spiel und da sieht man schon eine Weiterentwicklung, das auf alle Fälle, und ich hoffe, dass das mitgenommen wird und dass wir halt die nötigen Siege am Ende holen, damit wir auf dem Champions League Platz landen. Das wäre für uns, glaube ich, alle wieder das Ziel und der Traum.
Und da drücken wir auf jeden Fall fest die Daumen. Letzte Kategorie hier bei Spitz auf Knopf, die heißt wie immer Knopfballtor in Anlehnung an den Namen. Mit dem Kopf agieren konntest du immer gut auf dem Feld und auch jetzt nach deiner aktiven Zeit. Du darfst jetzt die Sätze vervollständigen, die ich beginne. Luxus ist für mich ...
Wenn dann mal ein zusätzlicher Nebeneffekt in der Hinsicht, dass man... Und das sage ich jetzt so, wie es ist, wenn ich mir dann auch eben die Ziele gesetzt habe. Wenn ich gesagt habe, damals war das so, hatte ich zur Winterpause, ich glaube 9 Tore gemacht und es waren dann noch 4 Spiele. Habe ich gesagt, wenn ich 12 Tore mache, dann kaufe ich mir zu Weihnachten mal eine Uhr. Und hätte ich es nicht geschafft, hätte ich mir es ja auch nicht gekauft. Und ich habe es geschafft und habe mir dann dadurch auch belohnt. Und ich finde, das ist Luxus. Aber gleichzeitig ist für mich natürlich auch Luxus zu sagen, wir sind gesund, wir können uns was zum Essen leisten, wir haben ein Dach über dem Kopf. Also es sind so ganz viele Sachen natürlich. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben und mit meiner Familie in der Hinsicht, dass das für mich Luxus ist.
Ich kann nicht ohne.
Ich kann nicht ohne. Das ist eine gute Frage. Jetzt hast du mich, aber ich kann nicht ohne. Ich kann nicht ohne Candy Crush.
Was ist dein Highscore?
Ich bin eigentlich komplett durch. Ich warte immer auf die
durch Updates. Durch mit Candy Crush,
okay. Ja, ich warte immer auf die aktuellen Updates und ich spiele echt gerne. Also da versuche ich mir wirklich mal die Zeit zu nehmen, um mal runterzukommen. Wenn ich einen Termin hatte und direkt im Anschluss noch einen Termin, dann gehe ich ganz kurz 5 Minuten raus, um runterzukommen, um mich aufs Neue konzentrieren, zu Hause mal eine halbe Stunde zu nehmen. Also keine Ahnung. Ich kann natürlich ohne Candy Crush.
Auf jeden Fall. Und denk an deine Bildschirmzeit.
Ja.
Bei diesem Spiel würde ich gerne noch einmal auflaufen.
Oh, da gibt es nur eins. Nein, da gibt es nicht nur eins. Es gibt mehrere, logischerweise. Aber wir hatten 2017 letzte Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Und da ging es darum, wir mussten gewinnen, zumindest einen Punkt holen, um die Klasse zu erhalten, sozusagen. Und was hier abgegangen ist. Es war einfach unglaublich. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde vom Kreisverkehr vorne hier bis zum Stadion gebraucht. Im Stadion, die Stimmung war einfach grandios. Das Spiel war eigentlich hervorragend für uns. Wir haben super gespielt, liegen aber auf einmal 2-0 zurück gegen Köln und haben dann das Spiel noch gedreht und 2-2 gemacht und dadurch die Klasse erhalten. Und es war einfach ein grandioses Spiel. Es war unfassbar, was da für Emotionen abgegangen sind. Und würde ich gerne nochmal machen.
Das sind diese berühmten Gänsehautmomente, die man dann auch als Spieler hat, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und der letzte Satz: Diese Tiefkühlpizza schmeckt am besten.
Das ist natürlich schwer, weil es sind beide sehr gut. Einmal die von Dr. Oetker und einmal die von Wagner. Aber egal welche, auf jeden Fall die Spezial.
Also Mia Grande und Gustavo Gusto ist bei dir nicht.
Nee, die nehme ich nicht so.
Stefan, es hat großen Spaß gemacht. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen hier bei dir in deinem Wohnzimmer. Wir drücken der Werkself natürlich ganz fest die Daumen und auch dir auf deinem weiteren Weg. Sehr sympathisches Gespräch. Danke dir.
Ja, vielen Dank. Euch alles Gute und wie sagt man dann so schön? Bleibt gesund.
Richtig.
Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist, mit Carsten Kulawik. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.